Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge von Future for Public. Ich bin Tanja Kliment und heute beschäftigen wir uns mit der Verwaltungsdigitalisierung. Weg vom Aktenordner, hin zu gut vernetzten Registern, Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Soweit so bekannt. Aber wie sieht's eigentlich in Bereichen aus, die nicht direkt in einer kommunalen oder Landesverwaltung sitzen? Sind die Hochschulen schneller, digitaler und moderner? Oder haben sie die gleichen Probleme wie alle Verwaltungen? Darüber spreche ich mit Sinita Topcagic, Landeskoordinatorin des Projekts BW-OZG bei der Kooperationsunterstützung BW-Uni Digital und Oliver Gobert, der bei der KDU die OZG-Beauftragten der Hochschulen in NRW koordiniert. Die beiden haben zusammen mit Olivers Kollegen Jan Budesheim die Konferenz The Digital Shift 4.0 ins Leben gerufen, die den Austausch unter den Hochschuldigitalisierern verbessern soll. Dann fangen wir ganz vorne an. Wie ist denn die Idee zu der Konferenz entstanden? Also wie kommt man da dazu? Man denkt sich ja jetzt nicht unbedingt, ich habe noch nicht genug zu tun. Ich mache jetzt einfach mal eine Konferenz.
Da würde ich anfangen, wenn es okay ist. Wir haben da nämlich eine kleine Anekdote dazu. Oliver kam vor circa 2 Jahren, da kannten wir uns noch nicht ganz so gut, weil ich da erst angefangen hatte bei der KU. Als Landeskoordinatorin BWOZG kam er auf mich zu, wie gesagt, so vor circa 2 Jahren und meinte, ich habe da mal eine Idee. Wollen wir nicht uns vernetzen, die Bundesländer, also zu dem Zeitpunkt NRW, Baden-Württemberg und Brandenburg, und mal so eine Konferenz organisieren für unsere Koordinatorinnen, also für die jeweiligen Projektmitarbeiter sozusagen. Ja, weil so die sitzen da sonst immer nur in ihren Kreisen, also in ihren Ländern und unterhalten sich. Aber es wäre doch mal interessant auch zu schauen, ne? Wie ist es denn über die Landesgrenze hinweg? Ja, und so kam das eins zum anderen, ne? Dass wir das einmal gemacht haben, organisiert haben, eben diese 3 Bundesländer dann nochmal gemacht haben letztes Jahr. Und jetzt dann die Idee, sag mal, aber wir können doch nicht die anderen ausschließen. Die anderen Bundesländer haben ja genauso Hochschulen und dieselben Probleme wahrscheinlich oder ähnliche Probleme. Und da kam uns eigentlich ganz gut zu Pass, dass sich dann auch die COLA gegründet hat, also die Kooperation der Länderinstanzen. Und da hat es dann ganz gut gepasst, dass wir gesagt haben, naja, so ist dann halt auch die Reichweite natürlich da, ne? Also so können wir ja auch die entsprechenden Stakeholder in den Hochschulen auch einladen.
Und wir haben ja gesehen, man braucht ja trotzdem Unterstützung, gerade wenn man so der bundeslandübergreifend entsprechend eine Organisation vornimmt. Und da ist ganz wichtig gewesen, Sinette hat es angerissen, entsprechend über unsere COLA zu gehen, wo wir unterstützt wurden, dass da Einladungen verschickt wurden. Und somit ist die Idee dann auch Realität geworden. War nicht mehr einfach nur so eine fixe Idee, sondern es gab verschiedene Schritte und es wurde immer mehr Realität, sodass man es auch umsetzen konnte.
Die Idee ist soweit erklärt, sage ich mal. Jetzt muss aber ja ein bisschen was passieren, bis aus der Idee oder dem Anspruch dann das konkrete Event wird. Und weil da du gerade nicht so viel ergänzen konntest, wie habt ihr denn dann weitergemacht, nachdem, okay, wir brauchen jetzt was, ne, bundesweites. Wie wurde das denn dann zu dem Programm jetzt?
Genau, also wir haben entsprechend den Vorschlag entwickelt und erstmal ein vorläufiges Programm aufgezeigt bei unserer Kooperation der Landeskoordination, wie auch eine Realisierung aussehen könnte. Und das geschah im Oktober 2024. Und wir haben da von den Kolleginnen und Kollegen entsprechend den Zuschlag erhalten, die diese Länder-Landeskoordination leiten in den einzelnen Bundesländern. Und dann auch die Möglichkeit gehabt, okay, zu sagen, wir gehen hier in eine Weiterentwicklung und immer realistisch geprüft, was ist wirklich möglich umzusetzen. Und es betrifft vor allem ja die technische Umsetzung neben der organisatorischen Umsetzung, die personelle Umsetzung. Und das sind verschiedene Schritte, die wir durchweg gegangen sind, und natürlich parallel überhaupt die ganze Planung aufzusetzen, um entsprechend zu prüfen, welchen Zeithorizont haben wir, weil es ja klar, es muss ein Datum auch dranhängen, es muss Commitment erzeugt werden, nicht nur durch die Referierenden und ein Organisationskomitee, was dann gebildet wurde über die verschiedenen Länder hinweg. Und deswegen sind das verschiedene Schritte, die gegangen wurden und aber auch erfolgreich gemeistert wurden nach der Zeit. Und dann haben wir tatsächlich im Dezember angefangen, Referierende zu suchen. Termin ist ja jetzt im Juni, Anfang Juni, heute ist der 5.6. Und insgesamt sind wir, glaube ich, da ziemlich stringent vorgegangen zusammen, Senetta, Jan und ich auch in Zusammenarbeit, um entsprechend wiederum Referierende zu gewinnen und dann auch Teilnehmende einzuladen.
Was war denn schwieriger, Themen aussortieren oder Referenten finden?
Ich würde sagen, beides ist leicht. Es klingt jetzt erstmal ein bisschen verwirrend oder missverständlich gegebenenfalls, aber wir haben eine Vielzahl an Digitalisierungsthemen, die wir versucht haben mit unterzubringen. Und deswegen, man hat sich aktiv für dieses Konferenzformat entschieden mit drei Streams, also drei Programmreihen, damit man multiple Zugänge zur Konferenz hat, eine große Anzahl an Beiträgen unterbringen kann. Quantifiziert heißt das, 30 große Beiträge, 30 Sessions fanden nun statt. Und somit haben wir eine große Themenvielfalt auch abgedeckt und vielfältige Zugänge ermöglicht. Und das Interesse war wirklich sehr groß. Also wir hatten eine sehr große Auswahl an Referierenden und mussten dann auch leider Absagen erteilen an manche Personen, was dann im Nachgang schwer gefallen war, was wir aber vorher gar nicht erwartet hätten, sondern eher im Sinne deiner Frage gedacht hätten, okay, es wird wahrscheinlich schwieriger, Referierende dann zu finden als Team.
Das ist aber ja erstmal ein gutes Zeichen für eine Wiederholung, sage ich mal, wenn man ein bisschen Auswahl hat. Und auch, dass man das Thema gut getroffen hat, ne? Beziehungsweise den Bedarf gut getroffen hat. Was sind denn die größten rechtlichen und anderen Hürden gerade für die Hochschuldigitalisierung?
Magst du anfangen, Oliver?
Dann kann ich. Ich fange auch an. Ich dachte so, mal gucken, ob du vorbrechst. Aber ich habe natürlich mir Gedanken gemacht, auch dazu. Das ist Bestandteil unserer Realität, unserer beruflichen. Und da kann man ganz gut anknüpfen an den Punkt, den ich schon erwähnt habe. Die rechtlichen Barrieren werden ja erzeugt schon in einzelnen Bundesländern über Verwaltungszonen und Grenzen hinweg. Und das betrifft alle thematischen oder Themenfelder, die wir bespielen, weil wir es im schlechtesten Fall mit 16 unterschiedlichen Regelungsinhalten zu tun haben. Da kann man jetzt ganz speziell was rauspicken, keine Ahnung, die Form der Urkunde im Hochschulgesetz beispielsweise. Ist die denn überhaupt elektronisch möglich? Aber ich glaube, die Harmonisierung von rechtlichen Grundlagen beruht auch wieder auf Kooperation, weil auch so ein Ministerium, was einen Gesetzesentwurf mitentwickelt, hat ja eine Intention. Und ich glaube, hier ist auch das Weiterführen Kooperation zu denken, zusammen Richtung Hochschulen, Richtung Ministerien, Richtung weiterer Akteure, die da wichtig sind. Und dann passiert das vielleicht auch gar nicht mit den großen rechtlichen Hürden. Man kann vielleicht sogar in einem weiteren Schritt, weil wir wissen, Ministerien haben auch entsprechende Arbeitskreise länderübergreifend hinweg, was wir stark befürworten von Hochschulseite, auch darauf hinwirken in gemeinsamer Arbeit. Dass es dann vielleicht nicht rechtliche Hürde A, B und C in 16 Dimensionen gibt, im schlechtesten Fall. Und das ist die Perspektive, die ich habe, vor allem darauf.
Ja, ich denke, du sprichst da vor allem so ein bisschen die Harmonisierung an des Ganzen, Oliver, wahrscheinlich, oder? Dass das etwas richtig harmonisierter sein sollte, damit das eben nicht so eine große Hürde darstellt, die es aktuell darstellt. Ja, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist natürlich auch die europäische Ebene. Also das ganze Feld ist insgesamt ja komplex, also nicht nur mit unseren 16 unterschiedlichen Bundesländern, und Verordnungen etc., sondern eben auch das europäische Recht, zum Beispiel IDASVO und so weiter, ist nur eins davon. Ja, dem müssen wir ja auch gerecht werden, ne? Also das müssen wir auch immer mitdenken, was so ein Unterschied ist. Nur als Beispiel, in NRW ist zum Beispiel das E-Government-Gesetz, ne? Das gibt es ja auch in Baden-Württemberg natürlich, klar. Aber in NRW werden die Hochschulen da mit rein gerechnet, also die sollen das umsetzen, aber in Baden-Württemberg zum Beispiel nein, also müssen sie nicht. Also OZG ja, E-Government nö. Das ist eine nachgeordnete Behörde, die brauchen das nicht. Ja. Wird aber schwierig, weil wir müssen ja dennoch auch, wir brauchen ja auch eine E-Studierendenakte, ja, und so weiter und so fort, um auch dann irgendwann mal mit den, wenn die Register mal dann alle da sind und entstanden sind und alles funktioniert, müssen wir ja auch elektronisch unsere Daten übertragen können. Also ja, das war jetzt nur so ein Beispiel, wie verrückt das manchmal ist.
Ja, gerade da wird es ja dann problematisch, wenn man versucht, eigentlich Sachen auch zu vereinheitlichen, damit man ähnliche Lösungen nutzen kann und dann alle aber mit unterschiedlichen Sollständen, sage ich mal, arbeiten. Ne? Deshalb habe ich die Frage auch ein bisschen nach vorne gestellt, weil wir müssen ja irgendwie uns der Hürden bewusst sein, um ein Zielbild erstmal oder so eine Vision gestalten zu können. Wie sieht denn eure langfristige Vision für die Digitalisierung der Hochschulen aus? Wo sollte es denn vielleicht aus eurer Sicht, aus eurer Erfahrung hingehen? Was würdet ihr euch denn wünschen, wenn wir uns mal...
Also der Wunsch meinerseits wäre, die Digitalisierung grundsätzlich, aber an den Hochschulen, weil ich da eben beschäftigt bin oder dafür die beschäftigt bin, die Digitalisierung nicht als ein Projekt zu sehen. Das wäre ein Wunsch, weil es endet nicht mit dem OZG und es endet auch nicht mit dem E-Government, sondern es wird immer wieder irgendwas sein. Das Feld ist super dynamisch, ja. Wir haben nach wie vor keine Register in den Hochschulen. Also da ist noch richtig viel zu tun. Und also mein größter Wunsch wäre, wie gesagt, Digitalisierung nicht als ein Projekt zu sehen, das in 5 Jahren abgearbeitet ist, sondern das als ein Dauerthema, ein Dauerprojekt sozusagen Richtung Verstetigung zu sehen. Genau.
Das ist ein guter Wunsch.
Darf man sich doch mal wünschen, oder?
Genau. Machen wir mal die Box auf der Wünsche. Und genau, also Netta, ich pflichte dir da absolut bei. Das wäre natürlich super, weil wir bewegen uns ja auch in einem Themenfeld, das ist klassisch und das Wort ist jetzt nicht so attraktiv, aber es ist immer noch Organisationsentwicklung. Und eine Organisation entwickelt sich, ob es gesteuert ist oder halt nicht. Und was will man denn auch haben? Man möchte eine gesteuerte Organisationsentwicklung haben und das wird nicht enden mit Digitalisierung, digitaler Transformation und KI. Wir haben bald weitere Herausforderungen, auch jetzt ja eigentlich schon heute, Klimawandel, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel und auch selbst wenn ich das alles ausblende, ist trotzdem klar, dass eine Organisation immer die Prozesse aufgrund von externen und internen Anforderungen weiterentwickeln muss, digital, natürlich mit einem gewissen Reifegrad, wenn möglich auch, und mit weiteren Anforderungen konfrontiert. Deswegen würde ich auf meinen Wunschzettel dazu schreiben, immer die Organisation zu betrachten, eine langfristige Finanzierung sicherzustellen. Das ist sowohl Aufgabe der Hochschulen als auch natürlich Ministerien, weil Hochschulen sind ja nicht im produzierenden Gewerbe. Wir können jetzt nicht ein neues Produkt auf den Markt bringen und unsere Finanzierung aufstocken, mal eben so, sondern das ist genau der Punkt, was die Netta gesagt hat. Langfristige Finanzierung ist der Punkt, nicht projektäre Betrachtung, sondern das endlich zu begreifen in der Gesamtheit, dass Organisationen sich immer entwickeln und gerade für den, und jetzt müssen wir das auch nochmal thematisieren, finde ich aus meiner Sicht, es geht ja um den Wissenschaftsstandort Deutschland und die Hochschule ist das Rückgrat und die Hochschulverwaltung ist das Rückgrat des Wissenschaftsstandortes, jede einzelne Verwaltung an sich und das muss langfristig planbar sein, durchfinanziert sein, und immer auch sich weiterentwickeln können unter allen Anforderungen, die die Organisationsumwelt und auch intern halt mit sich bringt, auch von Mitarbeitenden, Studierenden und weiteren. Genau.
Ja, weil dann muss es ja, wenn ich innerhalb der Verwaltungsvorgaben und Richtlinien quasi agieren muss und mich weiterentwickle, muss ich ja mehr planen, als wenn ich das jetzt als freies Wirtschaftsunternehmen tun könnte. Es braucht ja jede Abstimmung länger, es braucht jede Neueinführung von irgendwas länger. Entsprechend muss ich vielleicht mit meiner Planung ein bisschen strukturierter und weitsichtiger sein, als ich das sonst sein müsste, sage ich jetzt mal als Außenstehende.
Sowieso, das ist eine Implikation, die könnte man so ableiten. Und natürlich ist dann auch schwierig, für Kanzlerinnen und Kanzler, für die wir sehr viel Verständnis mitbringen und deren Situation wir auch kennen durch die entsprechenden Haushaltsplanungen und Aufgabenvielfalt der Führungskräfte, wie deren Arbeit auch erschwert wird, Und ich glaube, das ist so ein gordischer Knoten, den man identifizieren kann, wo man jetzt auch Kanzlerinnen und Kanzler unbedingt dazu holen sollte und in den Prozess einbinden sollte. Wie kann man den gordischen Knoten vielleicht durchschlagen, wenn das aus deren Sicht auch ein großes Problemfeld ist, um das wieder gemeinsam in Kooperation auch zu tun zwischen Mitarbeitenden, zwischen Ministerien und den Hochschulen insgesamt.
Bei den Punkten, wo jetzt wirklich akut ein Problem da ist, welche Unterstützung wünschen sich denn die Hochschulen an der Stelle von der Politik und auch von den Gesetzgebern?
Naja, ganz oft ist es ja das Thema Ressourcen. Es ist immer das, ich glaube, Top 1, Ressourcen. Sowohl hier also monetäre Ressourcen als auch personelle Ressourcen. So eine wirklich klare, wo geht's hin? So eine Zieldefinition, könnte ich mir vorstellen, fehlt auch an der einen oder anderen Stelle. Und das wünschen sich schon auch die Akteure ganz oft. Aber auch Teilweise Mandate, die irgendwie nicht ganz klar sind. Also wie zum Beispiel wieder Stichwort Registermodernisierung. Da gibt es für die Hochschulen nach wie vor noch für niemanden oder noch für kein Bundesland oder wie auch immer, kein Mandat, wer sich da jetzt bei den Hochschulen drum kümmert. Ja? Wer ist denn da der Federführer? Wer guckt sich das denn jetzt mal alles an, was wir brauchen? Und wie soll das am Ende aussehen, die Zielarchitektur? So, das sind so meine 3 Cent, die ich da einwerfen würde. Oliver, hast du vielleicht noch 1 Cent?
Ich habe definitiv noch 1 Cent. Ich habe noch mal gerade darüber nachgedacht insgesamt, weil du das mit den Ressourcen so schön nachvollziehen konntest. Und da kann man wirklich beipflichten, das ist immer das A und O. Das wird jeder Kanzler und jede Kanzlerin wahrscheinlich direkt unterschreiben. Und deswegen kann man da wirklich beipflichten. Und wichtig ist auch, dass man wirklich sagt, okay, das Mandat muss da sein und es muss uns helfen, es muss Klarheit immer sein. Und das hilft natürlich, dass man entsprechend adressieren kann, Aufgaben vornehmen kann. Und das ist das, was man sich wünscht. Und das hat man in vielen Arbeitsfeldern. Arbeitsaufträge müssen klar sein. Projekte müssen zumindest so geplant sein, dass Meilensteine da sind. Das wird auch in der Registermodernisierung, ist das ja angelaufen und versucht, oder es ist auch tatsächlich angelaufen, aber dann ist es auch schon wieder mit viel Zeiteinsatz verbunden und noch weit weg. Und ich glaube, da waren so Stände so Richtung 2028, 2029 kommuniziert aktuell. Und das schafft natürlich dann im schlechtesten Fall nicht so das Commitment oder verstärkt noch Unklarheiten. Und ansonsten kann man nur sagen, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und wir haben natürlich auch die Hoffnung, seitdem es jetzt ein Digitalministerium gibt, auch in Berlin und Bonn, dass da nochmal ein anderer Stil, eine andere Kommunikation, mehr Klarheit, Transparenz kommt an der Stelle und dass das entsprechend vielleicht auch sich verbessert. Und ich persönlich bin dann erstmal zuversichtlich und gebe dem eine Chance und habe da eine gute Perspektive drauf.
Bei allem, was auf dem gesamten Bundesgebiet letztendlich dieselben Voraussetzungen erfüllen muss, gibt es keine Gründe, warum das in jedem Land anders laufen muss, damit dann für die Sachen, die einen Regionalbezug haben, auf der Landesebene und auch für die einzelne Hochschule oder für die einzelne Kommune, da ist dann egal, welche Verwaltungsstruktur ich nehme, überhaupt Zeit und Ressourcen übrig bleiben, oder? Also ihr nickt beide.
Ich gebe genau, mal davon aus. Stimmt, ist ja nicht zu sehen. Entschuldige bitte, genau. Also wir nicken definitiv und das hat wirklich dann diese mit diesen Regelungen, mit den Kooperationen. Kooperation steht zuerst und Austausch steht zuerst und Zusammenarbeit und also Kollaboration steht zuerst über die Grenzen weg. Und das hat nicht nur was mit Hochschulen zu tun, das hat was mit den Ministerien zu tun, der Zusammenarbeit. Und das ist gar nicht werten gemeint oder hat keine negative Konnotierung, sondern das hat wirklich was mit Zusammenarbeit generell zu tun, als Institution und die zu institutionalisieren und dann die Zusammenarbeit aufzugreifen, fortzusetzen und Governance-Strukturen auch zu schaffen und zu etablieren. Und wir haben halt vor allem die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich auch der oder die Einzelne was bewirken kann, einfach durch das eigene Commitment, indem man sich, sage ich mal, die klassische Verwaltung, ne, die einzelnen Leuchttürme so ein bisschen sucht. Das funktioniert auf Länderebene mit einzelnen Hochschulen ganz gut zum Beispiel oder auch individuell mit einzelnen Personen aus den jeweiligen thematischen Feldern, die man sich zusammensucht und dann vordenkt und auch macht und dann Strukturen und Kooperationen wiederum nutzt. Das sind so die Rückwirkungen, die wir schon festgestellt haben.
Ist es dann, also so Leuchttürme suchen, ja, die kriegt man ja auch aktiv mit, aber wenn man dann genauer reinguckt, habt ihr auch schon so Parts gefunden, wo so ein Leuchtturm irgendwie Schule gemacht hat und nicht mehr so alleine dasteht?
Das greift ja das auf. Es dürfte ja gar kein Leuchtturm sein, sondern es muss ja dann auf die nächste Ebene gezogen werden. Also fangen wir an, wir denken jetzt an einzelne Hochschule, dann kommen wir die Landesebene und dann wäre es ja die Bundesebene. Und wir haben ja die gleichen Herausforderungen. Wir fangen ja an, deswegen, ich kann nur drauf sagen, dasselbe Interesse, Registermodernisierung. Also Sinetta hat schon zweimal so schön gesagt, genau das Thema, das ist für alle gleich. Es ist egal, ob ich in Niedersachsen sitze und es ist auch egal, ob ich in Portugal sitze, in der EU. Es betrifft einfach alle. Und bei dem Schritt sind wir ja auch noch gar nicht so weit. Es gibt zwar auch eine parallel stattfindende Konferenz in Irland, aber da weiß ich dann auch nicht genau, okay, wie wird das dann entsprechend da jetzt aufgegriffen und verarbeitet? Also da ist noch einiges für uns zu tun, glaube ich, in diese Richtungen.
Ja, aber dann kommt ja wieder das von vorhin zu tragen, Oliver, Kommunikation, ne? Gerade so Leuchttürme und wenn wir dann gar nicht wissen, was uns damit passiert, heißt, irgendwo stimmte dann auch die Kommunikation nicht, ne? Also dass wir dann gar nicht wissen, was war denn jetzt damit?
Aber es ist ein gängiges soziologisches Problem, glaube ich. Ja. Auch die Komplexität ist einfach so hoch mit so vielen Akteuren. Und du weißt ja nicht, wenn du einen Leuchtturm angefangen hast und der dann erfolgreich ist, hast du ja gar nicht ich nenne es mal soziales Kapital, was du logischerweise nutzen kannst in Netzwerken, in diese Richtung. Natürlich in die Kanzlerinnen, ein ganz anderes Netzwerk als eine Sachbearbeitung im Studierendensekretariat. Das kann man schwer vergleichen, finde ich dann. Deswegen wirkt es vielleicht defizitär, aber es ist nur konsequent, logischerweise, und folgt einfach daraus. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint von meiner Seite. Es sind einfach Implikationen, die sich einstellen.
Aber dieses Netzwerk, das baut ihr ja jetzt auch gestern und heute so ein Stück weit vielleicht mit aus und auf, damit man das leichter mitkriegt. Aber ganz am Anfang, ich glaube, Sinetta, du warst es, es darf nicht immer nur eine Projektfinanzierung sein, weil das unterstützt ja dieses Leuchtturmproblem auch noch, ne? Also das ist irgendwie mal projektfinanziert worden und dann, wie geht's damit eigentlich weiter? Weil vielleicht ist jetzt dann, das Projekt muss quasi de facto fertig sein, weil zum Weiterentwickeln nichts da ist. Wir sind aber irgendwo digital und es entwickelt sich alles ständig weiter und muss es auch, weil sonst ist mein toller Leuchtturm von vorgestern halt heute schöne Bauruine, aber...
Ja, also ja, teilweise eben dann nicht fertig. Das gibt es ja auch, ne? Das ist dann einfach, die Zeit ist rum, aber man ist nicht fertig oder die Finanzierung ist rum. Ja, genau, richtig. Oder genau, wir haben es geschafft, aber wir können nicht mehr weiter dran arbeiten und auch nicht mehr weiter das verbessern und neue Sachen implementieren, mitdenken, wie auch immer. Ja, und dann bleibt es halt ein, Anführungszeichen, alter Leuchtturm. Genau, und ja, versandet wahrscheinlich und wird wieder überholt durch irgendwas ganz Neues, anderes, genau.
Genau, also es ist wirklich, ich würde es nochmal zurückframen, Koordination ist das Wichtige. Wir können in den Strukturen erstmal arbeiten, die wir haben, als einzelne Hochschule, dann in Kooperationsverbunden, vielleicht mit anderen Hochschulen im Bundesland, plus bundeslandübergreifend und dann vielleicht deutschlandweit, wie wir jetzt auch versuchen, hier Teilnehmer aus ganz Deutschland zu haben. Und dann kommt es wieder gleichzeitig darauf an, auf das einzelne Commitment. Das ist super essentiell, das wollte ich gerne nochmal ergänzen. Wie wir das merken, wenn einzelne Personen dann aufblühen und merken, ich bin gar nicht allein, das ist gar nicht mein Problem und auch realisieren, ich kann das gar nicht allein lösen, ich kann jetzt gar kein Register aufbauen, da auch kein Nachweisregister einrichten und ich bin gar nicht so verloren und muss gar nicht die ganzen Implikationen hier abfedern, dann wird das auch schnell so beruflich objektiver aus meiner Perspektive und auch handelbarer. Und man findet dann besser in Arbeitsmodi zurück und Bewältigungsstrategien und kann das dann wiederum besser umsetzen und auch bewältigen gemeinsam. Da müssen wir hinkommen und das funktioniert nur durch Koordination. Und deswegen kann ich das nochmal hervorheben, insbesondere mit COLA und mit den einzelnen Landeskoordinationen von Hochschulen. Wenn ich auch an unsere Kollegin aus Brandenburg mitdenke, die da Vorreiterin sind mit dem Zentrum für digitale Transformation, in der TH Wildau, die da auch tolle Arbeit machen und natürlich alle anderen auch. Und so schafft man das dann Stück für Stück das zu etablieren. Naja, und Institutionen brauchen halt lange, bis sich das wandelt und bis das anerkannt ist. Und es hat wahrscheinlich viel mit Standing, Legitimität insgesamt zu tun. Und dann hoffen wir, dass mal die Ressourcenunterfütterung auch langfristiger ist und vielleicht auch sich der Herausforderung gestellt wird, auch wenn eine KDU nicht nur mehr für Unterstützungsprozesse zuständig ist, dass man ja ein neues Paket dazufügen kann. Weil auch wir als KDU haben eine neue Stelle dazu bekommen für KI. Das war ein Anliegen vom Ministerium, was wir auch gerne umgesetzt haben. Das ist auch wichtig und richtig. Und genauso soll es doch funktionieren, dass man das dann aufgreift, neue Themengebiete. Und dann wird sich weiterentwickelt. Genau.
Das würde ich schon fast als schönes Schlusswort durchgehen lassen. Aber ich möchte natürlich Sinetta noch fragen, ob du noch mal was ergänzen möchtest. Auch zum Schlusswort meinetwegen.
Ich finde, Oliver hat alles gesagt.
Dann, ja, ich wünsche euch noch viel Spaß jetzt in der zweiten, noch ein bisschen mehr als zweiten Tageshälfte.
Vielen Dank. Spaß noch.
Danke, ihr zwei. Bei der Digitalisierung der Verwaltung geht es aber nicht ohne externe Dienstleister. Und die müssen zuverlässige, möglichst unabhängige und vor allem sichere Lösungen bereitstellen. Es geht immerhin um die Daten von über 80 Millionen Menschen und essentiell wichtige Leistungen wie BAföG, Sozialhilfe, Rente, Bürger-, Wohn- und Kindergeld. Wo fängt Cybersicherheit an? Darüber spreche ich mit Stefan Kontmann von 1&1 Versatel.
Hallo Herr Kontmann, schön, dass Sie bei mir im Podcast sind.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
Wir wollen zusammen ein bisschen auf die PITS zurückgucken, die jetzt gerade erst vorbei ist. Als allererstes müssten wir unseren Hörerinnen und Hörern aber vielleicht erklären, was denn 1&1 Versatel auf einer Messe zur Cybersicherheit gemacht hat.
Du Marke, warum seid ihr überhaupt da? Ist aus meiner Sicht tatsächlich sehr einfach, aber vielleicht aus 2, 3 Bestandteilen zusammenzusetzen, die Antwort. Das eine ist, wir sind als Versatel ja oft in der Werbung bekannt, unter dem Markenlogo 1&1 natürlich, als Glasfaserlieferant. Ja, so, hier, bau dein Glasfaser aus, wir sind da. Die Versatel wiederum ist aber innerhalb der 1&1-Familie viel mehr. Wir sind ein kompletter Telekommunikationsanbieter mit dem gesamten Portfolio. Und da ist die PITS relevant, denn man kann das an dem prominentesten und meistgenutzten Produkt der Telekommunikation mal erklären, nämlich dem Internetzugang. Den hat einfach jeder, ja, nicht nur der private Haushalt oder der private Mensch, sondern auch die ganzen Businesskunden. Und das ist unsere Zielgruppe der Versatel. Den Internetzugang, den kann man einfach nicht mehr ungeschützt verwenden. Der braucht einen Schutz. Und dieser Internetzugang und den Schutz dazu, das sind Fragen, die können die Kunden teilweise gar nicht mehr selber alleine lösen, sondern die verlagern sie immer mehr zu den Carriern, zu den Telekommunikationsanbietern, also zu uns. Und deswegen ist die Security als Bestandteil der Telekommunikation eminent wichtig geworden, gerade die letzten 10 Jahre über. Und wir haben sogar noch einen Schritt mehr gemacht. Wir haben das zu einem unserer Kernthemen erklärt. Ja, und deswegen macht unsere Präsenz auf der PITS mit den Bestandteilen Telekommunikation und Security aus einer Hand natürlich dann auch nochmal Richtung aus Deutschland sehr wohl Sinn. Und wir haben uns auch sehr wohl gefühlt.
Das freut mich. Sie haben den Fokus auf digitale Souveränität gelegt. Das ist jetzt als Thema weder neu noch klingt es erstmal wahnsinnig aufregend. Aber warum haben Sie den Fokus denn trotzdem genau dahin gelegt?
Das ist eine völlig berechtigte Frage, weil digitale Souveränität klingt fast schon langweilig. So oft hat man es gehört und so lange diskutieren wir es. Es hat aber jetzt einen anderen Spin. Und deswegen sage ich immer, es tut mir leid, dass ich trotzdem drüber rede, aber es ist wichtig. Denn es geht ja jetzt nicht mehr um den Wohlfühlfaktor, wie könnten wir es vielleicht theoretisch herstellen, sondern wir brauchen es jetzt praktisch. Und zwar nicht nur vielleicht von der geopolitischen Lage her, sondern insbesondere von der Sicherheitslage her. Ja, weil Internet ist einfach weltweit umfassend. Und da ist es relevant, welche Komponenten ich einsetze, auf welche Dienstleister ich zurückgreife und damit, von wem ich mich abhängig mache. Also ist es sozusagen für die IT und die IT-Security ein ganz wesentlicher Punkt, Unabhängigkeit herzustellen oder andersrum gesagt, die Abhängigkeiten zu reduzieren. Und nichts anderes ist die digitale Souveränität. Also war jetzt eine relativ lange Erklärung im Prinzip des Wortbegriffs, aber der Bezug ist so real. Wir brauchen es jetzt. Und das Spannende dabei ist eben, das nicht nur zu tun, wir machen es so ungefähr in Deutschland, sondern es gibt ja auch die wirtschaftliche Dimension davon, die Chance, die wir haben als Deutsche, als Europäer, genau eine digital souveräne Lösung oder Leistungen herzustellen. Das ist der Punkt, den wir sehr stark nach vorne tragen und auch helfen und dabei sind, motiviert dabei sind, umzusetzen. Deswegen dann doch digitale Souveränität. Man könnte sagen, jetzt erst recht.
Wenn die digitale Souveränität so wichtig ist, und ich glaube, da sind wir uns jetzt mittlerweile alle einig, was genau machen Sie denn jetzt, um die zu fördern?
Also erstmal natürlich viel, ja, aber in zwei Teilbereiche können wir das, glaube ich, ganz gut unterscheiden. Das eine ist, was machen wir selber bei uns, mit uns, für uns, in unserer eigenen DNA? Und das zweite ist, wie transportieren wir das Thema? Wie motivieren wir andere, auch in diese Richtung zu denken und zu handeln? Und das sind zwei eigentlich nebeneinander stehende Sachen, die aber sehr gut miteinander harmonieren. Wir als 1&1 Versatel sind originär ein deutscher Mittelständler. Das sind gerade 1500 Leute, ein bisschen mehr. Also durchaus überschaubar, kein Monsterkonzern. Und wir haben seit jeher, seit es uns gibt, immer mit Mittelständlern, man kann auch die Verwaltung jetzt als Mittelständler bezeichnen in der Dimension, ja, eng zusammengearbeitet. Und da hat uns jetzt die Pandemiesituation mit Corona direkt vor Augen geführt, dass die Lieferkettenproblematik nur dann beherrschbar wird und lösbar, wenn ich einen direkten Einblick und Zugriff auf diese Lieferketten auch habe. Das heißt, deutsche und europäische Partner statt einem irgendwo sitzenden Leistungsblock, ja, von einem nicht direkt steuerbaren internationalen Partner ist was anderes. Ich möchte ihn jetzt explizit nicht werten mit schlecht oder besser, ja, aber es ist einfach was anderes und die Handlungsfähigkeit, wenn die Lieferkette dann bricht, die ist natürlich in der nahen Umgebung über die Maßen besser als in der bisschen ferneren Umgebung. So, das ist das eine. Das hat uns dazu gebracht, dass wir diese ein bisschen zufällige Strategie der mittelständischen Kommunikation eigentlich vertieft haben und so, man kann sagen, gezwungen wurden, das sogar zur Strategie zu erheben, nicht nur zum operativen Doing. Und das machen wir jetzt für uns an jeder Stelle. Also wir prüfen ganz konkret an jeder Stelle, welche Komponenten setzen wir ein, mit wem arbeiten wir zusammen, wo wird die Leistung erbracht und bevorzugen ganz bewusst und entscheiden uns sehr aktiv für deutsche Partner, europäische Partner und Lieferanten. Das ist das, wo wir dann zu dem Punkt kommen, wir bilden den digitalen souveränen Leistungsblock aus deutscher Sicht, so ein bisschen in Deutschland, aus Deutschland, für Deutschland. Der zweite Teil ist sozusagen auch uns naheliegend. Wenn wir jetzt die Motivation von unseren Kunden sehen und diese digitale Souveränität aus der eigenen Anwendung dann als Beleg und als Beispiel transportieren können, dann sind wir in der Lage, in jeden Zukunftsworkshop, in jede Kommunikation, in jeden gemeinsamen Auftritt auf dem Kongress oder hier zum Beispiel auch im Podcast, dieses Thema immer wieder vor Augen zu führen und dafür zu motivieren, es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen und konkrete Bereiche umzusetzen. Und wir sind von unserer Seite aus sehr gerne dabei, in so einer Gemeinschaft der digitalen, souveränen Europameister, könnte man fast sagen, wenn man so einen Begriff schöpfen möchte, ja, mitzuwirken und das nach vorne zu bringen. Denn letztlich werden nicht nur wir aus deutscher Sicht davon Vorteile haben, sondern wir werden insgesamt die Unabhängigkeit von Europa als Kontinent auch weiter nach vorne treiben. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen in der geopolitischen Lage, das werden wir brauchen. Das wird kein Sprint sein, den wir da machen und morgen ist alles anders. Aber und besonders die Zeit werden wir brauchen, um das gemeinsam aufzubauen. Das ist so ein bisschen der Zwiespalt oder die Doppelbedeutung, die wir da in der digitalen Souveränität sehen, wo wir einerseits selber was tun und andererseits eben sehr oft motivieren, dieses Thema ernst zu nehmen, wichtig zu nehmen und zu supporten. Ich hoffe, das war vom Überblick her einigermaßen nachvollziehbar. Ist ein sehr schönes Thema, kann man stundenlang drüber reden, aber wir müssen ja irgendwann dann auch fertig werden.
Richtig. Ich finde, Sie haben das super erklärt. Alle anderen können uns das gerne in den Kommentaren dalassen, wenn Sie vom Gegenteil überzeugt sind. Dann laden wir Sie einfach nochmal bei uns in den Podcast ein und dann klären wir die Fragen. Ansonsten erstmal danke, dass Sie heute da waren.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Viel Erfolg.
Das war's für heute. Mehr rund um die digitale Verwaltung findet ihr in der aktuellen Ausgabe auf fvp.online oder als Newsletter-Abonnenten ganz einfach in eurem Postfach. Was macht Mobilität smart? Welche Möglichkeiten bietet KI? Und welche Themen treiben aktuell eigentlich die Cybersicherheit so um? Lest gerne mal rein. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut.